SRF 1.
Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Nach dem Terroranschlag in London hat die Polizei erste Personen festgenommen. In London und Birmingham werden Wohnungen durchsucht. Der türkische Außenminister kommt nun doch in die Schweiz. Nebst Außenminister Burkhalter will er auch Landsleute treffen. In Luzern bleibt der Bahnhof bis auf Weiteres gesperrt. Das Pendlerchaos ist heute Morgen ausgeblieben. Die SBB unter Druck. Unser Tagesgespräch um 1. Und Blick zurück auf ein gutes Leben.
Ja, ich kann wirklich zurückschauen und sagen, es ist gut so.
Christiane Brunner, Ansichten einer Linken an ihrem 70. Geburtstag. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Schön, dass Sie da sind. Gestern der Terroranschlag in London in der Nähe des britischen Parlaments. Heute die Meldung, die Polizei habe erste Razzien durchgeführt und mehrere Personen festgenommen. Frage jetzt an Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Was wissen Sie Konkretes über diese Razzien und die Festgenommenen?
Nicht sehr viel, außer Zahlen. Es gab über Nacht vor allem, aber auch heute Morgen, insgesamt 6 Razzien, wie Sie sagten, in Birmingham und London. Einen Schauplatz in Birmingham kennen wir. Das ist sehr nahe an der Innenstadt. Eine Wohnung oder ein Zimmer oberhalb eines Ladengeschäfts. Es wurden insgesamt 8 Personen festgenommen während dieser Razzien. Über ihre Einzelheiten wissen wir noch nichts.
Birmingham gilt ja als Zentrum der Islamistenszene in Großbritannien. Ist das irgendein Hinweis auf den Täter von gestern?
Ich glaube ja. Nicht zuletzt deshalb, weil vor wenigen Minuten bestätigt wurde, dass das Auto, das ja gewissermaßen als Tatwaffe benutzt wurde beim gestrigen Anschlag in Birmingham offiziell gemietet wurde von einer respektablen Firma. Die Anzeichen verdichten sich also auf die Herkunft Birmingham.
Kennt man denn jetzt die Identität des Täters?
Die Polizei, die Geheimdienste, die Regierung kennen die Identität des Täters, der ja nach dem Anschlag, nachdem er angeschossen wurde, in einem Spital in London verstarb. Wir haben heute Morgen von der Premierministerin Theresa May einige zusätzliche Angaben erhalten. Danach ist er gebürtiger Brite und in Großbritannien geboren, über die Staatsbürgerschaft sagte sie nichts. Und er sei vor einigen Jahren von MI5, dem britischen Geheimdienst, im Zusammenhang mit islamistischem Extremismus untersucht worden, sei aber damals bloß eine Randfigur gewesen. Und zusätzliche Information, die Geheimdienste hätten diesmal keine Vorkenntnis gehabt von allfälligen Plänen für einen Anschlag.
Eben Großbritannien musste damit rechnen, Ziel eines Terroranschlags zu werden. Das Land hat entsprechend aufgerüstet. Stichwort Temir-Polizei, bessere Sicherung von möglichen Anschlagszielen, verstärkte Geheimdienstarbeit und jetzt trotzdem dieser Anschlag, der ja von der Handschrift her jenen von Berlin und Nizza gleicht. Dann nützt offenbar die beste Sicherung nichts.
Das ist, glaube ich, richtig so. Wenn ein Mietauto und 1 bis 2 Küchenmesser ausreichen als Ausrüstung, dann ist letztlich Hopfen und Malz verloren, was die Sicherung betrifft. Und ich glaube, es geht letztlich auch um das Selbstverständnis der Gesellschaft. Wenn Sie sich erinnern, gestern der Schwachpunkt, so könnte man sagen, war das sogenannte Carriage Gate, das Kutschentor, Zugang zu einem der Höfe des Parlamentskomplexes. Das ist bewacht von einem unbewaffneten Polizeibeamten. Das war keine Nachlässigkeit, dass dieser Beamte unbewaffnet war, sondern das ist eine politisch-gesellschaftliche Aussage. So soll das aussehen und eben nicht eine martialische Abschreckung. Und deshalb werden sich sowohl die Sicherheitsdienste als auch die Politiker sehr genau überlegen, wie weit sie gehen wollen in dieser vielleicht vergeblichen Suche nach absoluter Sicherheit.
Vielen Dank für diese Informationen live. Martin Aliot im Rendezvous. damit in die Schweiz. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu ist überraschend doch noch zu einem Besuch in der Schweiz eingetroffen. Nach einem Treffen mit Außenminister Didier Burkhalter will er auch mit türkischen Landsleuten in Bern zusammenkommen. Andere europäische Staaten haben ja Çavuşoğlus Besuche verhindert. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Philipp Burkhardt.
Am vorletzten Wochenende war ein geplanter Auftritt des türkischen Außenministers in der Schweiz noch gescheitert. Nun ist er doch noch da. Heute Vormittag sei er aus den USA kommend auf dem Flugplatz in Bern-Belp gelandet, gibt Mevlüt Çavuşoğlu in einem Tweet bekannt. Gemäß Angaben des Außendepartements EDA trifft sich der türkische Gast mit Außenminister Didier Burkhalter zu einem Gespräch. Anschließend sei ein Treffen mit Landsleuten in der türkischen Botschaft in Bern geplant. Weitere Angaben sind nicht erhältlich. Nach dem Treffen mit Burkhalter, das zurzeit im Berner Hotel Bellevue stattfindet, werde eine Medienmitteilung veröffentlicht, heißt es lediglich. Çavuşoğlu ist zurzeit in Europa kein gern gesehener Gast, da er bei Türkinnen und Türken mit Wohnsitz im Ausland für die Verfassungsreform wirbt, über die am 16. April in der Türkei abgestimmt wird. Die Reform würde die Machtbefugnisse des türkischen Präsidenten Erdogan massiv ausweiten. Die Niederlande haben eine Einreise des türkischen Außenministers gar verboten.
Ja, nun weitere Nachrichten des Tages in der Übersicht mit Julia Villino.
Im Bahnhof Luzern kommen die Aufräumarbeiten nach der gestrigen Zugentgleisung voran. Unterdessen steht der italienische Neigezug wieder auf den Gleisen. Wie die SBB auf Anfrage mitteilt, wird der Zug nun vorübergehend im Bahnhof Luzern abgestellt. Dort wird er von den Behörden untersucht. Danach soll er nach Italien gebracht werden. Die Bergungsaktion war den Angaben zufolge aufwendig, weil die Wagen der Zugkomposition voneinander getrennt werden mussten. Der Bahnhof Luzern bleibt bis mindestens morgen früh gesperrt. Eine Aktivistin der baskischen Untergrundorganisation ETA soll die Schweiz verlassen und sich den spanischen Behörden stellen müssen. Das Bundesamt für Justiz hat eine Auslieferung zugestimmt, teilt es mit. Die Frau hatte ausgesagt, sie habe in Spanien unter Folter ein Geständnis abgelegt. Diese Vorwürfe haben sich laut dem Bundesamt nicht bestätigt. Somit seien die Anforderungen für eine Auslieferung erfüllt. Die ETA-Aktivistin lebt laut eigenen Angaben seit 8 Jahren unter falscher Identität in der Schweiz. In Spanien erwartet sie eine 3,5-jährige Haftstrafe. Sie kann den Entscheid der Schweizer Behörden ans Bundesstrafgericht weiterziehen. Die Altstadt von Mosul wird nach wie vor von der Terrormiliz IS gehalten. Dort, im Kern der irakischen Stadt, seien 400.000 Menschen eingeschlossen, meldet nun das UN-Flüchtlingshilfswerk. Die Menschen hätten kaum zu essen und würden von den IS-Kämpfern eingeschüchtert. Wer versuche zu fliehen, riskiere, erschossen zu werden. Aus dem Westen von Mosul fliehen derweil tausende Zivilisten, nachdem die Armee die Terrormiliz dort zurückdrängen konnte. In einem nahegelegenen Auffanglager der UNO kämen täglich bis zu 12.000 Menschen an. Der Schweizer Rüstungs- und Technologiekonzern RUAG hat noch nie so viel verkauft wie im letzten Jahr. Der Umsatz lag bei 1,9 Milliarden Franken, das sind 114 Millionen mehr als im Vorjahr. Der Reingewinn ist aber leicht zurückgegangen, um 1 Million auf 116 Millionen Franken. Grund dafür sei unter anderem der Geschäftsgang von Unternehmen, an denen die RUAG Beteiligungen hat. Für ein Pferd ist das Zürcher Sechseläuten nicht stressiger als eine Spring- oder Dressurprüfung. Das zeigt eine Untersuchung der Veterinärmedizinischen Fakultät an der Universität Zürich. Die Forscher haben bei 23 Pferden den Puls gemessen, Kot analysiert und das Verhalten beobachtet, bei einem Testtag sowie am Sechseläuten selber. An beiden Tagen sei die Konzentration des Stresshormons ähnlich hoch gewesen. Beim traditionellen Sechseläuten ziehen jedes Jahr rund 550 Pferde durch die Innenstadt und anschließend um den brennenden Bük, der mit Knallkörpern gefüllt ist. Tierschützer kritisieren den Anlass. Die Stadt Biel hat für das vergangene Jahr eine ausgeglichene Rechnung präsentiert. Es resultierte ein Ertragsüberschuss von 130.000 Franken. Die Stadtregierung schreibt, das sei in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds eine erfreuliche Sache. Biel beheimatet viele Unternehmen aus der Maschinen-, Elektro-, Metall- und Uhrenindustrie. Branchen, die derzeit schwierige Zeiten durchmachen. Dennoch haben sie mehr Steuern gezahlt als angenommen. Zum Ergebnis beigetragen haben aber auch zahlreiche Sparmaßnahmen sowie eine Steuererhöhung, der das Stimmvolk vor gut einem Jahr zugestimmt hatte. Das Wetter. Im Norden ist es heute und morgen zeitweise sonnig, in den Alpen wechselnd bewölkt. Im Süden regnet es zeitweise oder ab 1400 bis 1800 Metern fällt Schnee. Morgen ist es nur noch lokal nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad.
Der Bahnhof, sonst Inbegriff von Geschäftigkeit, Menschenmengen und Gehetze. In Luzern aber war heute alles anders. Wie denn? Wie fanden die Pendler ihren Weg? Regionalkorrespondentin Malis Zinder war unterwegs.
Eine ungewöhnliche Ruhe herrscht an diesem Morgen in der Bahnhofshalle. Normalerweise drängen sich hier ein paar tausend Pendlerinnen und Pendler aneinander vorbei. Heute sind es ein paar wenige. Aus den Lautsprechern ertönt immer wieder die Informationsdurchsage.
Der Bahnverkehr im Bahnhof Luzern ist unterbrochen. Grund dafür ist eine Entgleisung.
Am Kopf der Perrons stehen Frauen und Männer in grellfarbenen Gilets. Sie, die Kundenleiter der SBB, sind heute gefragte Leute.
Wo finde ich den Ersatzbus auf Zugbar?
Hier hinten vor dem KQL,
ja.
Bus bis auf Ebiken.
Das ist ein
Ersatzbus und von dort aus mit dem Zug.
Wunderbar, vielen Dank.
Seit morgens um 5 stehe er hier und beantworte die Fragen der Reisenden, erzählt der junge Mann. Die Stimmung sei gut, obwohl der Bahnverkehr in Luzern seit gestern Nachmittag praktisch lahmgelegt ist.
Es gibt ein paar, die es nicht gewusst haben, erstaunlicherweise. Und ja, bei denen ist dann halt einfach so ein bisschen Erstaunen gross, aber sonst sind sie sehr freundlich eigentlich.
Ein paar Schritte weiter, die Kioskfrau nippt an einem Becher Kaffee. An anderen Tagen bleibt dafür wohl morgens um 7:45 kaum Zeit. Das Geschäft läuft nicht wie sonst.
Eben viel weniger Umsatz. Zigaretten, Kaffee am Morgen, also Energydrinks, oft natürlich alles weniger. Aber sie haben jetzt nur die 2 Tage hoffentlich.
Ihre Kundschaft kommt nun vor der Bahnhofshalle an. Pendlerinnen und Pendler aus Basel, aus dem Aargau oder der näheren Umgebung. Sie werden mit Bussen von den Außenbahnhöfen in die Stadt gefahren. Vor dem Bahnhofsportal fahren große Busse im Minutentakt vor. Manch eine oder einer ist froh, aussteigen zu können.
Es ist eigentlich gut gegangen, einfach ein bisschen zu viele Leute. Ja, es ist einfach mega voll und mühsam.
So, Kommunikation hat alles geklappt mit Umsteigen und so. Es ist einfach voll, aber um diese Zeit normal.
Es ist etwa 10 Minuten Verspätung jetzt.
Wegen eines sollte man sich abpassen können.
Viele nehmen es gelassen, in der Hoffnung, dass die Züge bald wieder ins Rollen kommen.
Und diese Hoffnung erfüllt sich leider nicht. Nach jüngsten Angaben wird der Bahnhof Luzern bis und mit Sonntag nicht befahren werden können. Die SBB arbeitet am Problem, dazu auch unser Tagesgespräch um 13 Uhr. SRF Verkehrsinfo von 12.43 Uhr in der Region Aargau. Vorsicht auf der A1 Richtung Zürich zwischen Aarau West und Aarau Ost. Gefahr durch Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Und so geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Die Stärksten kämpfen ihr Leben lang.
Mach weiter. Kämpfe weiter.
Christiane Brunner, Porträt einer Frau, die Frauen bewegte. Eine Stadt hat Falten im Gesicht. Sulzbach im Saarland. Eine Geschichte mit Geschichte. Und jetzt gleich Flammeninferno im Osten der Ukraine. In der Ostukraine brennt das größte Munitionslager des Landes. Darum die Frage direkt nach Moskau zu David Nauer. Was ist das denn für ein Lager, das da in Flammen steht?
Ja, es ist eben, wie Sie gesagt haben, das größte Munitionslager der Ukraine. Es sollen dort über 100.000 Tonnen Munition lagern. Dabei handelt es sich hauptsächlich offenbar um Artilleriegeschosse. Und im Moment steht rund ein Drittel von diesem Lager in Brand, sagen Offizielle.
Gibt es Berichte über Opfer?
Also nach offiziellen Angaben ist bisher niemand zu Schaden gekommen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass alle Menschen im Umkreis von 7 Kilometern rund um dieses Lager evakuiert wurden. Und im Moment getraut sich selbst die Feuerwehr nicht an den Unfallort, weil nämlich immer noch regelmäßig Munition explodiert und das einfach zu gefährlich wäre.
Laut Militärangaben steht ein Sabotageakt dahinter. Wie plausibel ist das aus Ihrer Sicht?
Nun, Sabotage ist natürlich nicht auszuschließen, denn dieses Munitionslager liegt im Osten der Ukraine, nicht allzu weit weg von dem Gebiet, in dem sich die ukrainische Armee und prorussische Separatisten bekämpfen. Allerdings ist es schon auch so, dass es in der Ukraine ein bisschen den Reflex gibt, dass wenn immer irgendetwas falsch läuft, dass man dann jedes Mal sagt, ja, es waren die Russen oder es waren die Separatisten. Also das heißt, dass man die Verantwortung nach außen eben auf die Feinde in Anführungszeichen schiebt. Und in ukrainischen Medien und vor allem auch in sozialen Netzwerken werden deswegen eben jetzt auch andere Unfallursachen diskutiert. Leute, die aus dieser Region stammen und auch Experten sagen, dass in diesem Lager sehr schlechte Sicherheitsstandards geherrscht haben und es deswegen auch sein könne, dass nicht Sabotage dieses Unglück ausgelöst hat, sondern schlicht und einfach Schlamperei.
Aktuell informiert, dank David Nauer in Moskau. Ja, immer diese Etiketten, die man ihr angeklebt hat. Feministische Ikone, linker Männerschreck, sozialdemokratische Übermutter. Christiane Brunner mag es nicht mehr hören, schon gar nicht heute, wenn die Grande Dame der Schweizer Frauenbewegung ihren 70. Geburtstag feiert. Weiterkämpfen war und ist das schlichte Motto der Genferin, die als verschmähte Bundesratskandidatin eine ganze Generation von Frauen geprägt hat. Inlandredaktor Peter Maurer hat Christiane Brunner zum 70. besucht.
Einmal hat man sie auch gefragt, Frau Brunner, als was möchten Sie in die Geschichte eingehen?
Eigentlich als nichts, oder?
Als nichts, hat sie gesagt und gelacht. Damals vor 13 Jahren, als sie als SP-Präsidentin zurücktrat, nachdem sie die völlig zerstrittene Partei wieder gekittet hatte.
Nein, ich möchte nicht in die Geschichte eingehen. Oder ich muss einfach Freude haben mit mir. Wenn ich morgen sterbe, können sie sagen, du hast ein gutes Leben gehabt.
Und jetzt heute sitzt sie da, die kleine große Frau, ganz tief in ihrem Sessel, gleichsam versunken in der geräumig hellen Wohnung in einem gutbürgerlichen Genfer Quartier. Und sie sagt über den Satz von damals:
Ja, der Satz stimmt immer noch. Ja, ich kann wirklich zurückschauen und sagen, es ist gut so. Es ist gut so.
Dabei war nicht immer alles gut. Die Kindheit zum Beispiel, zutiefst ungerecht, wie sie sagt, ärmliche Verhältnisse, der Vater oft arbeitslos. Das Geld blieb in der Beiz. Die Mutter, Schneiderin, wollte aus der Tochter eine Migros-Verkäuferin machen. Aber die junge Brunner hat studiert. Mit einem privaten Stipendium. Anwältin Brunner, einer, die von ganz unten kam. Den Klassenkampf und die Existenzängste nicht nur aus Büchern kennt. Ich habe aus meiner Kindheit genügend Empörung gesammelt, um auch in diesem Rat die Ärmsten zu verteidigen, wird sie später als Ständerätin sagen. Und sie kämpft, sagt es sich immer wieder.
Mach weiter. Kämpfe weiter.
Für die Frauen. Die Frauen müssen kämpfen, sagt sie. Sie sei heute noch überzeugt,
dass die Frauen, wenn sie nicht wieder kämpfen, dass sie verlieren.
Das, was sie haben, was ihnen zusteht.
Es ist nicht vom Himmel gekommen und es bleibt nicht so, wenn man nicht dafür kämpft. Und es geht auch nicht wieder. Und es muss weitergehen. Oder es ist noch, ja, es ist besser, aber noch nicht gut.
Dafür brauche es eine neue Frauengeneration, junge, mit eigenen Ideen und Forderungen.
Und ich, die Alte, da, ich kann nichts sagen dazu. Aber es freut mich, wenn sie auf die Straße gehen und sagen, Sexismus ist überall, kämpfen wir dagegen. Wir wollen Vereinbarung von Familie und Beruf, wir wollen Vaterschaftsurlaub.
Frau Brunner, wann gingen Sie zum letzten Mal auf die Straße?
Ich weiß es nicht mehr.
Wofür kämpft diese Frau, die als Spitzengewerkschafterin mit dem Frauenstreik 1991 eine 500.000 Menschen auf die Straße brachte, ohne SMS, WhatsApp und Facebook? Wofür kämpft diese bescheidene, unglaublich zähe Feministin heute?
Für mich, dass ich den letzten Abschnitt von meinem Leben geniessen kann, ohne viel zu viel Störungen, sagen wir so.
Ohne noch mehr gesundheitliche Probleme. Dafür mit ihrem Mann, mit ihren Enkeln, mit lieben Menschen, mit Krimi lesen, mit Nein sagen können, mit Ruhe. Denn Lärm gab es genug in Brunners politischem Leben.
Nein, also jetzt ist eine Frau dran. Also jetzt könnte einfach kein Mann reinwählen.
Eine absolute Frechheit gegenüber den Frauen.
Nein, Sie höre sie heute nicht mehr. Die wütenden Frauenstimmen, die Pfiffe auf dem Bundesplatz damals nach ihrer Nichtwahl 1993. Aber sie sehe die enttäuschten Frauengesichter immer noch vor sich und wundere sich, welche Kraft daraus gewachsen sei.
Also komischerweise, von meiner Nichtwahl im Bundesrat ist eigentlich noch viel geworden, oder? Für eine Nichtwahl, oder?
Der Brunner-Effekt. Die fast eingeschlafene Frauenbewegung erwachte, der Frauenanteil in den kantonalen und Gemeindeparlamenten stieg. Und heute der Nationalismus, das Schüren von Hass, die Sündenbockpolitik, die Entsolidarisierung, der Krieg. Das alles macht Brunner Angst, wenn sie an ihre Großkinder denkt.
Hey, das wird schwierig sein. Die leben in einer anderen Welt. Also nicht nur wegen Handy und Internet und so. Sie leben in einer anderen Welt, wo die alten Friedenswerte eigentlich vergessen haben.
Hat Brunner im Laufe der Zeit, ob all ihrer Verletzungen und Narben, die Illusionen nicht verloren?
Ich glaube nicht. Ich glaube, mit der Zeit bin ich geduldig geworden. Eigentlich habe ich keine Illusionen verloren. Wenn ich immer noch sagen kann, ich glaube an die Menschheit, ich glaube nicht, wenn ich sterbe, dann ist das Leben fertig. Aber ich glaube trotzdem an die Menschheit. Trotz dem, was jetzt passiert. Und es ist keine Illusion, Menschheit.
Heute sei sie nur noch Rentnerin.
Ich habe das gleiche Alter wie die AHV. Die AHV ist im 47 vom Volk angenommen worden, also vom Jahrgang von meiner Geburt. Also die AHV ist auch 70 Jahre alt.
Und was wünscht sich Brunner zum 70.
Das kann man mir nicht geben. Das ist eben, dass die Welt sich ändert. Dass die Leute wieder auch mich gern haben, so wie ich bin.
Undogmatisch, aber unbequem. Eine, die auch im Nichtraucherzeitalter ihren brünen Doppelfilter treu geblieben ist. Heute am Geburtstag werde sie jassen, sagt Brunner. Man wünscht der Frau gute Karten.
Peter Maurer. Wer mit Swiss, Etihad, Lufthansa oder Edelweiss fliegt, setzt sich wahrscheinlich in einen Sitz mit einem Bezug der Firma Landtal. Auch der Teppich im Flugzeug ist wohl ein Produkt aus Langenthal. Nach einem durchzogenen Jahr 2015 hat Landtal im letzten Jahr Umsatz und Gewinn steigen können und setzt noch stärker auf Teppich, und zwar auf teure, handgemachte. Klaus Ammann ließ sich das in der Fabrik in Melchnau zeigen, von Haupteigentümer und Landtal-Chef Urs Rickenbacher.
Kunden, die zu uns gehören, sind Giorgio Armani, Air Force One, die wir zweimal einrichten durften. Jetzt wurde ja vor relativ kurzer Zeit durch Herrn Trump nochmal ein Stopp eingelegt. Da hoffen wir selbstverständlich, dass wir das Geschäft wieder zurückholen können. Herrn Abramovic, also das sind einfach drei Kunden, die wir nennen dürfen. Darum erwähnen wir sie hier. Das wäre jetzt so eine typische Anfrage, wie sie an uns gestellt wird. Wir kriegen einen ganz, ganz groben Plan einer Privatmaschine, normalerweise Boeing oder Airbus, Grossraumflugzeuge. Da gibt es ein Guest-Bedroom, es gibt die Library, also die Bibliothek, es gibt das Gemach, es gibt der Dining-Raum, also da gibt es logischerweise die Dusche und so weiter. Also da war der Wunsch, weil es aus dem Wüstenstaat war, dass es eher erdige Farben sein müssen.
Ab 500 Franken pro Quadratmeter kosten diese Edelteppiche. Gegen oben sind die Preise offen. Vom gesamten Umsatz macht dieses Geschäft noch einen kleinen Teil von Landtal aus. Interessant aber auch, weil Scheiche, Popstars und Regierungsvertreter, die Yachten und Privatjets besitzen, vielerorts mitreden, wenn es um große Bestellungen für Airlines geht. Urs Rickenbacher führt in die Produktionshalle.
Da wird ein Grundgewebe eingespannt, so wie Sie das hier sehen, recht stark gespannt. Und dann nach alter guter Väter Sitte wird das Dessin wird entweder über den Hellraumprojektor bzw. über diesen Raster vorgelegt. Dann zeichnen wir das von Hand nach, also wirklich handgemacht, und wird dann 1:1 getöftet. Jetzt seht ihr, dass das Einbringen des Textils, des Fadens, wie durch eine Art Schlagbohrmaschine erfolgt. Es ist aber extrem wichtig, in welchem Neigewinkel das jetzt diese Führung erfolgt. Erstens, dass sie gerade laufen, das ist das Erste, wenn sie einen langen Strich haben. Und zweitens, je nachdem, wie Sie diese Maschine ansetzen, ob so oder in diesem oder in einem anderen Winkel, sehen Sie sofort einen großen Unterschied.
Seit 40 Jahren macht Landthal edle Teppiche von Hand und laut dem Chef wohl noch lange.
Es gibt also Maschinen, die können töften, aber nie in der Qualität, wie wenn es eben ein handgetöfteter Teppich wäre.
Aber es ist eine Frage der Zeit.
Ich weiß nicht, ob es nur eine Frage der Zeit ist, ob es jemals jetzt irgendwo die Qualität eben gibt, wird sich weisen, ja? Wird sich weisen. Wir haben es x-mal versucht und wir sind zum Schluss gekommen, die Qualität, und wir wollen Top-Qualität von Landthal aus, die wollen und werden wir auch in Zukunft, werden wir die von Hand machen.
Das Saarland liegt ganz links auf der Deutschlandkarte und ganz weit weg von Berlin. Paris ist mental näher. Dieses kleine Bundesland Saarland wählt am Wochenende und ganz Deutschland schaut plötzlich genau hin. Denn der sogenannte Schulz-Effekt des SPD-Kanzlerkandidaten wirkt auch hier. Es könnte anstelle einer CDU-SPD-Koalition gar zu einer rot-roten Koalition kommen, was ein politischer Knaller wäre. Auch unser Korrespondent Peter Fügerli hat einen Blick auf das Saarland geworfen, genauer auf die Kleinstadt Sulzbach in der Nähe von Saarbrücken. Hier seine Reportage.
Der Bahnhof von Sulzbach ist eine komplett leere, staubige Halle. Ein dickes Mädchen sitzt allein auf einer steinernen Bank. Nur dann und wann wird man durch einen lärmigen Güterzug erschreckt. Im Café an der Hauptstraße unterhalten sich drei ältere Damen bei Tee und Kuchen über die Pflegestufen 1 bis 3. An einer Gasse mit dem Namen Lazarettstraße geht eine Frau am Stock, daneben ein Kind mit Krücken. Die Stadt ist grau, als ob es die Kohleindustrie noch gäbe, aber die wittrigen Fassaden zeigen eindrücklich, dass hier einmal mehr als Tristesse war. Fassaden und Fenster sind das Stichwort für den Stadtguide Wolfgang Willems.
Dass Sulzbach eine blühende Stadt war, was man auch heute an den Häusern auch gut erkennen kann. Da gibt es wunderbare Steinmetzarbeiten, sehr schöne Fenster.
Die Stadt war berühmt für die Glasindustrie, die Salzgewinnung oder die Blaufabrik, die das wasser- und hitzefeste sogenannte Preußisch-Blau hergestellt hatte, zum Beispiel für Jeansjacken. Und schließlich, die Kohle machte Sulzbach um 1900 richtig reich. Eine Eisenbahnlinie gab es schon damals. Jetzt ist alles staubig, eng, klein. Der letzte größere Neubau scheint eine fast schon wunderbar hässliche schwarzbraune Sparkasse im Zentrum im Stil der frühen 1980er Jahre zu sein.
Es wird nur noch verwaltet, geflickt. Wird nur noch geflickt. Mir passiert nicht mehr.
Sagt ein ehemaliger Bergmann. Würde man einen Film über Ostdeutschland nach der Wende drehen, müsste man nach Sulzbach, tief im Westen. Denn die Infrastruktur der ehemaligen DDR nach dem Aufbau Ost stammt aus den 1990er Jahren. In Sulzbach aus den 1970ern.
Ich wäre jetzt auch langsam Aufbau West fällig, oder?
Wann kommt der Aufbau West?
Sagt ein zweiter ehemaliger Bergmann. Und ein dritter, der sich ins Gespräch einmischt.
Das Sulzbach ist leider eine sterbende Stadt. Das von einer Einwohnerzahl von über 30.000 auf mittlerweile 16.000 gefallen ist.
Kohle wird im Saarland nicht mehr gefördert. Die Kohle kommt jetzt aus Berlin, in Form von Subventionen. Sulzbach wirkt traurig, als ob man irgendwann einfach aufgegeben hätte. Im Stadtpark neben der Kirche sitzen zwei Frauen mit Kopftüchern. Wie funktioniert das Zusammenleben zwischen Migranten und Einheimischen?
Nö, das ist eigentlich
stört
kein Problem.
Mich nicht. Das ist wirklich nicht da.
Funktioniert, sagen die beiden Bergleute. Das sagen alle. Migranten waren schon immer in Sulzbach, denn die von hier und die von dort haben gemeinsam im Bergbau gearbeitet.
Tief im Schachte der Geschichte glüht die Flamme unserer Stadt.
Tief im Schachte der Geschichte glüht die Flamme unserer Stadt, singt Liedermacher Wolfgang Winkler, während wir alle in einem überfüllten Saal auf Oscar warten. Es ist Wahlkampf an der Saar und Oscar Lafontaine, genannt der Napoleon von der Saar, der als Politiker und Ministerpräsident jahrzehntelang das Land geprägt hatte, ist noch immer ein Publikumsmagnet. 1999 hatte er als Finanzminister und SPD-Parteivorsitzender in Berlin wütend alles hingeschmissen und ist jetzt bei der Partei Die Linke. Das Trauma dieser Trennung zwischen SPD und Lafontaine ist noch immer nicht überwunden. Auch jetzt, wo Rot-Rot plötzlich als mögliches Regierungsbündnis am Horizont der Umfragen im Saarland auftaucht. Lafontaine echauffiert sich über die SPD und ihren Spitzenmann Martin Schulz über Reformvorschläge, die in Tat und Wahrheit uralt seien.
Ja, sind die denn, hat denn irgendjemand ins Hirn geschissen? Haben die immer noch nicht begriffen, worum es eigentlich geht? Muss ich mal ganz klar sagen.
Oskar Lafontaine und die SPD, das ist noch immer wie Feuer und Wasser. Würde die SPD im kleinen Saarland die Wahl gewinnen, wäre das eine Sensation. Würde sie mit der Linken eine Regierung bilden können und wollen, wäre das eine noch größere Sensation und ein Signal für ganz Deutschland.
Wenn dich ferne Ziele bangen, zöger nicht und fahr von dannen.
Zum Schluss der Veranstaltung ruft Liedermacher Wolfgang Winkler noch einmal die Grundmelancholie der Region wach. Er singt von den Saarländern, die über die Jahrhunderte ihre Heimat verlassen haben, und ruft jedem Einzelnen nach: Bleib hier, komm zurück.
Kehre um und komm zurück. Komm zurück, komm her.
Die Reportage von Peter Vögeling. 13.01 Uhr gleich im 1. und 4. Wenn im Sackbahnhof Luzern an einem Knotenpunkt ein Zug entgleist, dann geht plötzlich nichts mehr. Also was der Zugverkehr dort an diesem Punkt betrifft. Sonst aber muss wahnsinnig viel gehen, damit wieder etwas geht. Tagesgespräch zur logistischen Herausforderung nach Julia Villino mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
Nach dem Anschlag in London hat Premierministerin Theresa May vor dem Parlament gesagt, der Täter sei in Großbritannien geboren worden. Und er sei den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen wegen Extremismus. Beim Anschlag wurden 3 Menschen getötet und 40 weitere verletzt. Der Täter wurde erschossen. Der Bahnhof Luzern bleibt bis mindestens am Sonntag gesperrt. Der italienische Zug, der gestern entgleist war, steht unterdessen wieder auf den Gleisen. Er wird vorübergehend im Bahnhof Luzern abgestellt und von den Behörden untersucht. Durch die Schweizer Alpen sind 2016 erstmals seit 20 Jahren weniger als 1 Million Lastwagen gefahren. Damit erreicht der Bund ein Zwischenziel, das laut Gesetz bereits vor 5 Jahren hätte erreicht werden sollen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.